Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 28. Februar. Heute haben wir folgende Themen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Setzt die Schweiz zu wenig auf Nachhaltigkeit? Im internationalen Ländervergleich schneidet sie nur mittelmäßig ab. Portugal versucht sich im Neoliberalismus bei der Krisenbewältigung. Schauen, was mit Entwicklungsgeldern passiert. Parlamentarierreise nach Burkina Faso. Am Mikrofon begrüßt Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Gleich zwei Parteien haben gestern ihre Kandidaten für die Gemeinderatswahlen gekürt. Zum einen ist das die BDP, die Vania Kohli, Grossrätin und Stadtratspräsidentin 2011, einstimmig nominiert hat. Zum anderen ist das die SVP, deren Basis Altstadtrat Beat Schori, Stadtrat Rudolf Friedli und die Quereinsteigerin Karin Hess nominierte. Karin Hess muss allerdings erst noch der SVP beitreten. Doch wurde sie mit großem Applaus für den dritten Platz auf der SVP-FDP-Liste nominiert. Der ehemalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück greift die Schweiz erneut an. Sie müsse helfen, das Griechenland-Problem zu lösen. Dazu müsse man nötigenfalls die Kavallerie ausreiten, denn es wird vermutet, dass einige Milliarden unversteuerter Vermögen reicher Griechen auf Schweizer Bankkonten lagern. Steinbrück fordert, dass dieses Geld dem griechischen Fiskus zukommen müsse. Die Pferde gegen die Schweiz satteln wollte Steinbrück bereits, als es um versteuerte deutsche Vermögen ging, die in der Schweiz lagern. Das ausgehandelte Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland ist noch nicht ratifiziert. In der Krisenzeit, wo so viele Länder mit massiven Schulden kämpfen, versuchen sie alles, um unversteuerte Vermögen ausfindig machen zu können. Da in der Schweiz große Mengen an unversteuerten Vermögen lagern, wird der Druck von der ganzen Welt erhöht, das Bankgeheimnis abzuschaffen. In London wurde das Occupy-Lager vor der St. Paul's Cathedral von der Polizei geräumt. Letzten Oktober errichteten etwa 200 Leute im Rahmen der weltweiten Occupy-Bewegung ein Zeltlager vor der St. Paul's Cathedral in London. Inzwischen ist die Zahl der Aktiven laufend gesunken. Letzte Woche hat ein Gericht entschieden, dass die Aktivisten das Lager räumen müssen. Sie wehrten sich, verbarrikadierten die Zelte und warfen Rauchbomben. Die Behörden bedauerten zwar den Polizeieinsatz, doch würde der Gerichtsentscheid für sich sprechen. In Syrien geht die Gewalt trotz der intensiven diplomatischen Bemühungen mit unverminderter Härte weiter. Die Armee beschießt laut Augenzeugenberichten aufständische Hochburgen mit Raketen, Artillerie und Granaten. Sie nehmen dabei den Tod von Zivilisten in Kauf. Allein gestern sollen nach Angaben von Oppositionellen fast 60 Menschen ums Leben gekommen sein. Nach Angaben des syrischen staatlichen Fernsehens war die Volksabstimmung über die neue Verfassung erfolgreich. Fast 90% der Stimmberechtigten hätten den Verfassungsänderungen zugestimmt. Der Westen stuft die Volksabstimmung als Farce ein. Die EU verschärfte die Sanktionen gegen Syrien erneut. Und noch die Wetterprognosen. Heute ist es meist sonnig mit einigen Schleierwolken. Gegen Abend gibt es vermehrt Wolken. Temperaturen bis 11 Grad. Die Wetteraussichten für morgen Mittwoch? Nach der Auflösung der letzten Wolken ist es vorwiegend sonnig. Es bläst eine schwache Brise. Morgen wird es mit 14 Grad noch etwas wärmer als heute. Am Donnerstag und Freitag weiterhin meist sonnig und mit bis zu 17 Grad sehr mild. Morgens hat es jeweils einzelne Nebelfelder.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Tut die Schweiz zu wenig, um erneuerbare Energien und die Energieeffizienz zu fördern? Ist unsere Wirtschaft in diesem Bereich wenig innovativ? Ja, sagt eine gestern veröffentlichte Studie vom WWF Schweiz. Ja, aber, meint hingegen der Schweizer Wirtschaftsverband Swiss Cleantech. Er stimmt den Erkenntnissen der neuen WWF-Studie nur teilweise zu. Wilmar Rall berichtet.
Wie innovativ sind die Länder im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz? Wie stark fördern Sie neue Unternehmen, die nachhaltige, saubere Produkte und Dienstleistungen entwickeln? Das hat die amerikanische Beratungsfirma Cleantech Group untersucht, im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF. Die Studie hat die Wirtschaft von 38 Ländern verglichen und angeschaut, wie innovativ die Länder im Bereich Cleantech sind. Katharina Serafimova, Projektleiterin Finanzwirtschaft bei WWF Schweiz.
Bei dieser Studie haben wir jetzt insbesondere angeschaut, wie stark sind die Länder vorbereitet, um einen Nährboden zu haben für Cleantech-Innovation in der Zukunft. Also es ging weniger um eine breite Sicht auf Cleantech. Wir haben jetzt angeschaut, wie sind die Länder vorbereitet, um eben Cleantech-Innovation zu fördern.
Und hier schneidet die Schweiz schlecht ab. Im internationalen Vergleich von 38 Ländern liegt sie etwa in der Mitte auf Platz 15 hinter China und Indien.
Die Frage ist ja, wie kriegt man junge und innovative Unternehmen, die sich neue Lösungen für Cleantech überlegen? Und da hat die Schweiz noch kein Zeichen gesetzt, dass wir Cleantech-Unternehmen hier besonders ansiedeln möchten. Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel geben, ein Beispiel aus den USA. Dort hat 2005 CalPERS, das ist ein Investor, gesagt, wir geben 200 Millionen US-Dollar für so ein Cleantech-Zentrum und haben dort ganz gezielt junge Unternehmen angesiedelt in dem Bereich. Und so etwas gibt es in der Schweiz noch nicht.
Deswegen erhielt die Schweiz nur ein mittelmäßiges Zeugnis. Das hat den Schweizer Wirtschaftsverband Cleantech anfänglich sehr erstaunt und enttäuscht, sagt Nick Beglinger, Präsident von Swiss Cleantech. Dann aber sei man dahinter gekommen, warum die Schweiz, die ja eigentlich zu den führenden Ländern gehört im Bereich nachhaltiges Wirtschaften, bei der WWF-Studie so schlecht abschneidet. In der Schweiz gehe viel Innovation von den KMUs aus, den kleinen und mittleren Unternehmen. Dort aber werde selten etwas völlig Neues erfunden, sondern bereits Bestehendes weiterentwickelt. Zum Beispiel eine Wärmepumpe, damit sie weniger Energie verbraucht. Und solche Dinge seien in die Studie eben nicht eingeflossen.
Das sind eigentlich alles Innovationen, die man dann beim Patentamt nicht findet, weil es hat nichts, was man patentieren könnte, sondern es sind kleine Innovationsschritte, die von den Firmen getätigt werden. Und diese Investitionen, die sie dafür brauchen, werden oft von den lokalen Kantonalbanken zur Verfügung gestellt und nicht von einem Venture-Capital-Investor. Und da unterscheidet sich die Schweiz einfach von anderen Märkten, wie zum Beispiel die USA, wo die Studie gemacht wurde.
Venture Capital bedeutet, wenn in riskant geltende neue Unternehmungen Geld investiert wird. Es ist ein Geschäftsmodell, das in den USA sehr verbreitet ist, in der Schweiz hingegen sehr selten sei. Und deshalb sei dieser Vergleich halt nur beschränkt aussagekräftig, sagt Nick Beglinger. Trotzdem meint auch er, dass man noch viel mehr tun könne, um solches Risikokapital anzulocken. Nicht nur beim Risikokapital, auch bei den politischen Rahmenbedingungen gäbe es noch viel Verbesserungspotenzial, so die Cleantech-Studie vom WWF. Im Vergleich zum Spitzenreiter Dänemark könne man noch viel mehr tun, um Innovation im Cleantech-Bereich zu fördern.
Naja, wenn wir das Beispiel Dänemark anschauen, dort ist also ein ganz klarer Heimmarkt für erneuerbare Energien und Energieeffizienz da durch klare Förderinstrumente. Die machen es natürlich jungen oder kleinen Unternehmen deutlich attraktiver, dort auch zu investieren und Risiken in die Hand zu nehmen, wenn sie wissen, im Heimmarkt habe ich nachher einen Platz und da ist die Nachfrage nach den Technologien, die ich entwickle und anbiete, groß. Das wäre ein Bereich, wo man sich vielleicht anschauen könnte, dass man dort noch mehr das Feld bereitet, ähnlich wie in den skandinavischen Ländern.
Sagt Katharina Serafimova, Projektleiterin Finanzwirtschaft beim WWF Schweiz.
Rabe Info 95,6.
Um in Portugal die Finanzen wieder ins Lot zu bringen, wird eisern gespart. Löhne werden gekürzt oder Preise für den öffentlichen Regionalverkehr erhöht. Portugals Regierung spart, um nicht in dieselbe Situation zu kommen wie Griechenland. Gegen diese Politik gibt es aber Proteste. Zuletzt kam es im November zu einem Generalstreik, der nächste steht im März an. Am 11. Februar protestierten 100.000 bis 300.000 Menschen gegen aktuelle Arbeitszeitverlängerungen. Über Krisenmaßnahmen der portugiesischen Regierung und Proteste der Bevölkerung sprach Rosa von Radio Dreieckland Freiburg mit Ismail Küppeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, der in Porto lebt. Als erstes fragte Rosa, wogegen sich die Proteste denn am 11. Februar richteten.
Jetzt ging es konkret um die Arbeitsgesetzänderungen. Also es gab eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit, es gab Lohnkürzungen und die Proteste jetzt am 11. Februar richteten sich dagegen hauptsächlich. Es gab davor einen Versuch der Regierung, die Gewerkschaften mit einzubinden bei der Umsetzung der Maßnahmen. Die Sozialdemokraten haben auch zugestimmt, aber die CGTP, also das ist der Gewerkschaftsverband, der der Kommunistischen Partei nahesteht, die hat das abgelehnt. Und die Proteste sind eigentlich jetzt ein Teil von dieser ganzen Kampagne, die sich eigentlich hauptsächlich gegen Arbeitsgesetzänderungen richtet.
Was sind denn noch andere Maßnahmen der Regierung, die auch Protest hervorrufen?
Es gibt einmal die ganzen Maßnahmen auf einer größeren Ebene, also Kürzung der Löhne, Kürzung der Renten, Kürzung des Arbeitslosengeldes, Steuererhöhungen. Das ist sozusagen die eine Baustelle. Das betrifft eigentlich die Bevölkerung insgesamt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eher lokal sind, wo Menschen in bestimmten Orten mehr betroffen sind, wenn zum Beispiel Bahnstrecken stillgelegt werden. Also es gibt einige Vororte hier in Porto, die früher recht gut angeschlossen waren an das Bahnsystem, die aber jetzt nicht mehr angefahren werden. Also es gibt sozusagen keine Verbindung mehr zwischen der Stadt und dem Vororten. Buslinien werden stillgelegt, Postfilialen werden geschlossen.
Anscheinend können ja dadurch die Kredite zurückbezahlt werden.
Ja, die rückzahlende Kredite, da ist ja nicht allen hier recht klar, dass es nicht aufgeben wird. Also was im Moment begrenzt funktioniert, ist, dass die Schulden, dass die Neuaufnahme von Schulden eher möglich ist. Also dass die Kreditwürdigkeit Portugals so weit gestiegen ist, zumindest bei der Europäischen Zentralbank, dass neue Kredite bewilligt werden. Aber die rückzahlende Kredite ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da ist die Perspektive eigentlich nicht, dass die Kredite zurückgezahlt werden können. Also irgendwann wird es zu einem Schuldenschnitt kommen, aber das sind eigentlich Prozesse, die eigentlich wesentlich später stattfinden werden. Also jetzt gerade geht es eher darum, kann der portugiesische Staat sich refinanzieren, ja oder nein?
Wenn man jetzt aus Griechenland mitbekommt, zum Beispiel, dass das Bild von Angela Merkel denkbar schlecht ist, also es gibt ja auch dann so Hassbilder und so weiter, ist es in Portugal ähnlich, dass dann Merkel und Sarkozy zerrissen werden oder gibt es auch Leute oder Zeitungen, die darüber reflektieren, dass natürlich einfach diese ganze EU-Politik und die deutsche EU-Politik mit Lohndumping und so weiter natürlich auch zu dieser Krise geführt haben?
Es gibt hier keine deutschen Feindlichkeit oder ähnliches. Allerdings sind Merkel und Sarkozy bestimmt hier nicht die beliebtesten Politiker. Das sicherlich nicht. Es wird durchaus kritisiert, dass Merkel insbesondere von außen vorgibt, was die portugiesischen Politiker umzusetzen haben. Diese Ebene wird schon thematisiert. Also dieser, wenn man es so nennen will, Fremdbestimmung wird schon angesprochen. Die Frage des Lohndumpings nicht so sehr, eher die Frage von, dass die deutschen Exporte einfach die Märkte überschwemmen, das ist vielleicht eher der Punkt.
Wird dann im Gegensatz dazu auch in linken politischen aktiven Kreisen jetzt so Mobilisierungen wie M31 oder auch die Mai-Mobilisierungen, wird das wahrgenommen?
Ehrlich gesagt wird das nicht wahrgenommen. Dafür sind auch die Dimensionen der deutschen Proteste einfach zu klein. Also dann werden eher die Proteste wahrgenommen in Griechenland, in Spanien oder in Frankreich, aber dass jetzt groß hier die Diskussion wäre, dass die Deutschen endlich aufwachen und ebenfalls gegen Sozialkürzungen protestieren. Hier passiert genug, dass die Aktivisten sich damit gut beschäftigen können. Zum Beispiel soll jetzt Ende März hier in Porto das Soziale Zentrum geräumt werden. Das wird wahrscheinlich noch relativ viel politische Aufmerksamkeit brauchen. Es gibt dann hier im Süden von Porto eine Fabrik besetzt. Da wird gerade versucht, Kontakte aufzuknüpfen und da was zu machen. Die Aktivitäten hier richten sich eher eigentlich innerhalb von Portugal.
Das war Ismail Käppeli, Politikwissenschaftler und Aktivist aus Porto, im Interview mit Rosa von Radio Dreieckland Freiburg.
95,6. Rabe Info.
Es ist ein gängiges Klischee. Der reiche Westen schickt Geld in den armen Süden. Dort versickert das Geld in den Töpfen der reichen Oberschicht. Diejenigen, die die Unterstützung wirklich nötig hätten, sehen kaum etwas davon. Es stimmt, solche Sachen sind immer wieder passiert. Allerdings gibt es heute Kontrollmechanismen, die solches verhindern. Oft sind Entwicklungsorganisationen selber an Ort und Stelle. Um zu zeigen, was mit Schweizer Entwicklungsgeldern konkret passiert, wurden Parlamentarier eingeladen. Sie besuchten das westafrikanische Land Burkina Faso. SP-Nationalrätin Margret Kirner-Nellen war bei der Parlamentarierreise mit dabei. Michael Spahr hat mit ihr ein Interview geführt und wollte von ihr wissen, was sie in Burkina Faso erlebt hat.
Es wurden uns ganz verschiedene Projekte gezeigt, in den Dörfern, in den Stadtquartieren, auf dem Land. Und wir konnten uns wirklich versichern, dass die Linie, in der das Geld, sei es von der DEZA, sei es von schweizerischen Hilfsorganisationen wie Solidar oder Helvetas, dass das wirklich runtergeht bis auf den Grund, das heißt bis an die Wurzel. Es geht wirklich in den Bau eines Schulgebäudes, es geht wirklich in den Bau eines neuen Trinkwasserbrunnens im Stadtquartier und es geht wirklich in den Bau von Straßenpisten für Dörfer, die bisher nicht erschlossen waren, zumindest nicht während der Regenzeit. Also wir erhielten einen sehr direkten und auch einen sehr guten Eindruck von ganz verschiedenartigen Projekten.
Gab es ein Projekt, das Sie jetzt gesehen haben, das Sie besonders beeindruckt hat?
Besonders beeindruckt haben mich die Projekte der zweisprachigen und dreisprachigen Schulen. Das sind Projekte von Solidar Suisse, die bewirken, dass Kinder, wenn sie in den Kindergarten und dann auch in die ersten Primarschuljahre eintreten, als ihre erste Sprache weiterhin diejenige afrikanische Sprache lesen, rechnen, schreiben dürfen, in der sie aufwachsen und dass das Französisch dann erst ab dritter Klasse vermehrt und zunehmend Einzug hält. Und dann in den Berufsschulen eben dreisprachig, was heißt das? Das heißt, dass die zwei stärksten afrikanischen Sprachen der Region unterrichtet werden und dann noch immer Französisch. Das halt einfach aus dem Kolonialismus als übergeordnete Sprache geblieben ist und das sicher auch nützlich ist für die internationalen Beziehungen der Burkinabe, der Menschen aus Burkina Faso.
Schon nur der Begriff Entwicklungshilfe hat ja was Kolonialistisches. Jetzt spricht man eben mehr von Zusammenarbeit. Ja. Denken Sie, dass sich das jetzt auch in solchen Projekten niederschlägt, dass man von einem gewissen Kolonialismus oder von einem Gefühl, wir müssen denen jetzt was bringen und zeigen, wie es geht, dass man von dem langsam wegkommt?
Ich denke schon. Ich gehe immer in ein Land auf einem anderen Kontinent. In jungen Jahren war ich jahrelang in Asien, in der Menschenrechtsarbeit und ich habe dort gelernt, dass wenn ich gehe, dass sich auch Werte und Ethik und Instrumente, die dort in der Gesellschaft bestehen, dass ich diejenigen als Wert und als Qualität mitnehme und zurückbringe in die Schweiz. Für mich gibt es diesen Einwegkanal nicht und ich denke, die meisten Projekte sind auch mit solchen Konzepten angelegt. Aber ich erhebe schon ein bisschen den Mahnfinger, darauf müssen wir westliche Personen immer achten, dass wir nicht mit Überheblichkeitsvorstellungen antreten in Gesellschaften, die auch mit ihren Regeln und mit ihren Werten aufgebaut wurden und funktionieren.
Und jetzt nochmal eine Frage zu dieser Parlamentariergruppe. Waren da auch Leute von der Entwicklungshilfe kritischeren Seite dabei? Waren da auch Leute von einer SVP oder von einer rechten Flügel FDP dabei auf dieser Reise?
Das ist eine spannende Frage. Ich war jetzt zum zweiten Mal in Afrika. Letztes Jahr war ich in der Schweizer Delegation am Weltsozialforum in Dakar. Beide Male in Dakar und diesmal jetzt in Burkina Faso war kein einziges amtierendes Mitglied außerhalb des rot-grünen Spektrums dabei. Alle wurden eingeladen zu dieser Reise nach Burkina Faso. Das weiß ich. Es wurde sogar nachgefasst bei den Mitgliedern der außenpolitischen Kommissionen. Die Bereitschaft scheint nicht da zu sein, sich die Zeit zu nehmen und vor Ort zu gehen. Wir waren bei dieser Reise 3 Mitglieder der sozialdemokratischen Fraktion und daneben 6 Mitglieder aus dem liechtensteinischen Landtag. Dort ist es übrigens anders. Diese 6 Mitglieder vertraten alle 3 im liechtensteinischen Landtag vertretenen Parteien.
Sagt SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen, die mit auf der Parlamentarierreise in Burkina Faso war. Burkina Faso ist ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit der DEZA.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Heute hörten Sie Beiträge von Wilmar Rall, Michael Spar und Rosa von Radio Dreieckland Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich der Benedikt Bachmann. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche allen einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.